Ihr Lieben, worum geht es bei unserem Christsein? Worum geht es uns heute Morgen? Wie ist das mit unserem Leben als Christen? Und ich habe in den letzten Wochen, auch als ich mich auf diese Predigtserie mehr von Gott vorbereitet habe, sehr klar in meinem Geist gespürt, dass der Herr uns herausruft, dass er uns ermutigt, unseren Blick auf ihn zu richten, konsequent auf ihn zu richten. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Wir leben in Zeiten, wo wir keine Antworten auf Fragen haben, die uns gestellt werden, die wir uns selber stellen. Wir leben in Zeiten, wo Dinge passieren, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Wir leben in Zeiten, wo wir merken, dass sich Ereignisse, dass sich Abläufe verdichten. Und wir merken ein Unbehagen in unseren Herzen und wir merken, dass wir auf bestimmte Dinge keine Antworten haben und dass uns das erfüllt mit Unsicherheit und dass wir Angst bekommen und dass wir uns fragen, wo wird das alles enden? Wie wird das alles gehen? Wir merken, dass sich Dinge in unserem Leben verdichten, dass wir in finanzielle Schwierigkeiten kommen, dass da Herausforderungen sind, die wir nicht einfach so lösen können, wo wir sagen, ja, da greife ich in die Tasche und das war's. Und wir sehen unsere Regierung, wir sehen die Maßnahmen, die geschehen und wir sehen, was passiert und wir fragen uns, also ich frage mich, wie wird denn das werden? Was wird daraus werden? Wird das reichen und so weiter? Wie geht das weiter? Und eine Sache, die ich in den letzten Wochen immer wieder höre und immer wieder vom Herrn in meinem Geist wahrnehme, ist diese Aufforderung, mehr von Gott zu erwarten, mehr von Gott zu suchen und zu sagen, das, was wir haben, danke dafür, Herr, das ist super, das ist gut. Danke, dass ich schon 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre von mir aus mit dir gehen und leben darf, aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr, das reicht nicht aus. Und manchmal merken wir, dass unser Christenleben so wie so ein bisschen so sinuskurvenartig auf und ab geht, dass wir Zeiten haben, wo es uns gut geht, wo wir irgendwo da oben sind und dann Zeiten haben, wo wir irgendwo da unten sind. Und ja, das ist ein Stück weit normal und das hält der Herr uns auch nicht vor oder so, sondern ich glaube, er ermutigt uns und sagt gerade in dieser Zeit, sucht mich, sucht mein Angesicht, sucht nach mehr, ich möchte euch mehr geben. Der Herr ist nicht geizig, er hat immer mehr für uns. Und die Herausforderung an uns ist die, dass wir mehr von Gott haben wollen. Dass wir sagen, Gott, ich brauche mehr, dass uns das überhaupt bewusst ist. Dass wir nicht unser Leben so dahin leben und ja, okay, und mein Job und meine Familie und jetzt ist es ein bisschen ruckelig und naja, irgendwie wird das schon wieder werden, sondern dass wir aufstehen und sagen, Herr, in einer Zeit wie dieser brauche ich dich mehr denn je. Und dass wir das auch stellen über unsere eigenen Befindlichkeiten, über unsere eigenen, entschuldige, wenn ich das so sage, manchmal so kleinen Problemchen. Und dass wir sagen, Herr, dein Wort sagt, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, dann wirst du mir alles andere hinzufügen. Und ihr Lieben, das ist das Wort Gottes, das ist doch kein Märchen. Der Herr nimmt uns beim Wort, er nimmt uns bei unserer Entscheidung. Wenn wir sagen, Herr, ich schaue auf dich und ich trachte nach deinem Reich, was immer das für jeden Einzelnen bedeuten mag, dann wird der Herr sich um uns kümmern, um jeden Bereich unseres Lebens. Und unsere Herausforderung ist nicht jetzt zu sehen, wie wir irgendwie so gut wie möglich durchkommen, sondern unsere Herausforderung ist, wie wir möglichst viel von Gott bekommen können, wie wir ihm näher kommen können. Und ich glaube, ihr Lieben, das wird uns in den nächsten Monaten, Jahren, je weiter die Geschichte voranschreitet, immer mehr beschäftigen. Und wir kommen um diese Antworten für uns selber nicht herum. Wo wir vielleicht Entscheidungen treffen müssen und sagen müssen, Dinge, die ich bisher getan habe, kann ich nicht mehr tun. Dinge, wo ich mich bisher zurückgezogen habe, das geht nicht mehr. Ich muss hervortreten, ich muss herauskommen, ich muss Dinge in meinem Leben verändern. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass der Ruf Gottes, der an uns alle ergeht, nicht nur hier in der Küstenkirche, das ist der Ruf Gottes, den Gott an seinen Leib weltweit stellt. Und wir sehen Entwicklungen im Leib Christi, wir sehen Entwicklungen unter den Christen, wo der Herr diesen Ruf erschallen lässt und wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und wo wir nicht mehr da sitzen können und sagen, okay, ich warte mal ab, wie das alles wird. Okay, ich gehe mal sonntags zum Gottesdienst und vielleicht ist es schön, vielleicht auch nicht. darum geht das überhaupt nicht, sondern es geht um deine Beziehung zu Gott, um Gott und um dich, um dein Herz. Das ist der Ruf Gottes in dieser Zeit. Wir hatten am vergangenen Sonntag über diesen Schrei dieser blutflüssigen Frau gesprochen, wie sehr sie Jesus begegnen wollte. Das war auch so dieser Ebene von Krankheit, von Gesundheit, von Glauben. Ich glaube, wir können das auch erweitern, wir können es allgemein sehen, was unser ganzes Leben anbetrifft. Und ich möchte euch heute noch ein Beispiel geben eines Mannes, der auf Jesus geschaut hat und der ein Verlangen nach der Begegnung mit Gott hatte, sodass dadurch Dinge in seinem Leben geschehen sind. Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist dieses Verlangen nach Gott, mehr von Gott, mehr von Gott. Nicht in erster Linie mehr Segen, nicht in erster Linie mehr Heilung, nicht in erster Linie mehr Versorgung, nicht in erster Linie mehr Freude. Das sind alles Dinge, die der Herr uns hinzufügen wird, sondern in erster Linie mehr von Gott. Lass mich dir das kurz vorstellen. Markus Evangelium, wir sind immer noch bei Markus, Kapitel 10. In den Versen 46 bis 52 lesen wir diese wohlbekannte Geschichte von dem Bettler Bartimäus, der blind war, der am Wegesrand saß und bettelte und Jesus begegnet ist. Und ich möchte diese Geschichte noch einmal nehmen, weil sie mich so bewegt hat in diesem Zusammenhang und weil bei dem Bartimäus so dieser Schrei seines Herzens herauskommt. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen und was der Herr heute dir sagen möchte. Und nimm das als ein persönliches Beispiel für dich. Markus 10, Vers 46, Jesus und seine Jünger kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, da saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. In diesem Gleichnis, das viele von uns schon in der Kinderstunde gehört haben, das sie vielleicht auswendig können, in dieser Geschichte, steckt so viel von der Art und Weise, wie der Herr unser Herz berühren möchte. Die Geschichte handelt ja zunächst einmal von körperlicher Heilung. Handelt auch von Glauben, auch von einem Verlangen, Gott zu begegnen, aber auch davon, dass Gott von geistlicher Blindheit heilen möchte, damit wir ihm nachfolgen können. Das sind alles Aspekte, die in dieser Geschichte drinstehen. Wir wollen auch nicht zu viel immer hineinlesen, aber das sind Dinge, die wir aus dieser Geschichte erkennen können. Und wir sehen hier, fängt mit Vers 46 an, dass Jesus und seine Jünger in Jericho gewesen waren und als sie die Stadt in Richtung Jerusalem verließen, da folgten ihm viele Menschen nach. Jesus hat Menschen angezogen und sie haben gemerkt, so, wow, da ist jemand, der ist anders, der redet anders, der predigt anders, der tut Zeichen und Wunder. Und außerhalb der Stadt am Wegesrand saß Bartimäus und bettelte, saß dieser blinde Mann. Das war vermutlich eine Stelle, die auf dem Pilgerweg lag von Jericho nach Jerusalem. Und nach dem Gesetz des Mose waren die Gläubigen der damaligen Zeit ja verpflichtet, Almosen zu geben, die Armen zu versorgen. Und es kann durchaus sein, dass er genau an dieser Stelle saß, weil er sich an dieser Stelle einfach größere Almosen erhofft hat. Er wusste, da kommen Leute aus Jericho, die gehen nach Jerusalem und da kommt eine Volksmenge. Und deswegen setzte er sich dahin und sagte, ich muss meinen Profit maximieren und deswegen setze ich mich jetzt dahin und warte ab. Und wir müssen uns auch dessen bewusst sein, was es bedeutete, zur Zeit Jesu blind zu sein. Man muss das wirklich so sagen, vom normalen Leben ausgeschlossen. Da war nichts mit Inklusion oder diesen wunderbaren Errungenschaften, die wir heute haben, wo es so viele wunderbare Hilfen gibt für Menschen mit Behinderung und Menschen, die in Nöten sind. Das gab es damals nicht, bis auf diese Almosen. Und das hieß eigentlich, vom normalen Leben ausgeschlossen zu sein. Und das war nicht nur ein körperliches Gebrechen, sondern es wurde in der damaligen Gesellschaft sogar manchmal als Strafe Gottes angesehen. Ihr kennt diese Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern einem anderen Blinden begegnen und dann fragen die Jünger so, also der Mann war blind von Geburt, und dann fragen seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und also da war immer so dieser Gedanke dabei, da muss doch was nicht stimmen, das ist doch eine Strafe Gottes. Blinde durften keinen Priesterdienst ausüben. Blinde Tiere durften nicht geopfert werden. Das war ein Makel und wurde ganz oft als Folge von Sünde oder Auflehnung gegen Gott angesehen. Und so blieb Bartimäus nichts anderes übrig, als seinen Lebensunterhalt durch Bettelei zu bestreiten. Aber dann, und wir haben es gerade gelesen, passierte etwas. Dann passierte etwas, das das Leben von Bartimäus total umgekrempelt hat. Vers 47, als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Bartimäus hörte von Jesus. Er hatte wahrscheinlich schon vorher viel von dem gehört, was Jesus getan hatte, wie er Blinde geheilt hatte, wie er Besessene freigemacht hat, wie er Menschen eine völlig neue Perspektive für ihr Leben gegeben hat. Und er saß da und ich glaube, ihm war genau wie diese blutflüssige Frau völlig klar, wie seine Situation war. Ihm war klar: ich bin blind, ich bin ausgestoßen, ich bin der Letzte hier in der Gesellschaft. Ich habe keine Existenzgrundlage, ich bin vom normalen Leben ausgeschlossen, die Leute verachten mich. Ihm war völlig klar, was mit ihm war. Und aus dieser Verzweiflung, aus dieser Sehnsucht, diesem Jesus, diesem Heiler, diesem Erretter, diesem Befreier zu begegnen, aus dieser Erkenntnis, dieser Mann ist meine letzte Chance, die letzte Chance in meinem Leben. Andere haben das erlebt, ich brauche es auch. Aus dieser Haltung heraus fängt er an, zu Jesus zu schreien und zu rufen, zu ihm zu sagen: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, erbarme dich über meinem Zustand. Er kannte seinen Zustand, seine Bedürftigkeit, und er fing an, zu Jesus zu schreien. Und ich frage mich: hey, wann hast du zuletzt deiner Erwartung an Gott so heftig Ausdruck gegeben wie diesem Mann? Wann hast du zuletzt zu Gott geschrien und gesagt: Gott, erbarme dich meiner. Du siehst meinen Zustand, du weißt, wie es mir geht. Du siehst meine Krankheit, du siehst meine seelische Verwundung. Du siehst meine psychische Krankheit, du siehst, wie es mir geht. Herr, erbarme dich meiner. Wann hast du zum letzten Mal so zu deinem Gott gerufen? Oder sitzt du nur ruhig da und denkst so: ja, wenn Gott mir was geben will, dann wird er mir vielleicht was geben oder auch nicht, aber was soll's? Wann hast du zuletzt so zu Gott gerufen und deinem Verlangen Ausdruck gegeben? Vielleicht leidest du nicht an einer Behinderung wie Bartimäus oder an einer anderen Krankheit, aber trotzdem fühlst du dich genau so wie dieser Mann am Wegesrand sitzend, ausgestoßen, irgendwie ausgegrenzt, am Rande, missverstanden, hoffnungslos. Vielleicht denkst du, dass sowieso niemand deine Bedürfnisse sieht, es niemand interessiert, wie es dir geht, es sowieso niemand sieht, wie es dir geht. Vielleicht macht dir eine Situation in deinem Leben zu schaffen und du weißt keine Lösung, hast keinen Ausweg. Vielleicht weißt du auch ganz grundsätzlich nicht, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Und ich frage dich: wann hast du zuletzt wegen deiner Lebenssituation zu Gott gerufen? Wann hast du zuletzt wegen deiner Kinder, deiner Ehe, deiner Versorgungssituation, deiner geistlichen Dürre, was auch immer dich bewegt, zu Gott gerufen? Lieben, wir haben in den Gebetszeiten, wir haben das gerade gehört, auch zusammen als Geschwister, als Gemeinde, viele Male zu Gott gerufen wegen unserer Kinder. Wegen der Kinder, die gestrauchelt sind, die abgekommen sind vom Weg. Und wir haben nicht nur einfach so gebetet. Wir haben nicht nur einfach gesagt: ja, Gott, mach irgendwas. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Sondern wir haben vor Gott gerufen, wir haben zu ihm gerufen und gesagt: Herr, erbarm dich über unseren Kindern, erbarm dich über uns selber, erbarm dich über unseren Familien, erbarm dich über den Kranken in der Gemeinde, erbarme dich. Wir haben zu Gott gerufen und Gott hat geantwortet. Das ist so offensichtlich, ihr Lieben. Das ist so klar, dass Gott auf Gebet antwortet und dass er das Schreien, den Ruf unseres Herzens sieht und hört. Und dass ihm das nicht egal ist und dass er da auf seinem Schaukelstuhl irgendwo im Himmel sitzt und sagt so, ach, quietsch, quietsch, naja, mal schauen, vielleicht oder ich weiß auch nicht. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen oder so. Gott hört auf unser Rufen, Gott hört unser Schreien. Und die Voraussetzung dafür ist, ehrlich zu sein vor Gott und zu sagen, Gott, so ist es. So ist meine Situation, so geht's mir, so sieht es aus mit meinem geistlichen Leben. So bin ich, so abgeschlafft, so fern von dir, ehrlich zu sein vor Gott. Und wir sollen uns nicht scheuen, ehrlich zu sein vor Gott und unser Verlangen und unsere Erwartungen an Gott deutlich zu artikulieren. Weißt du, in anderen Bereichen können wir das total easy, ne? Wenn es Freibier gibt, dann rufen alle hier, ne? Ich nehme auch noch eins oder so. Oder ich war neulich bei einem Bundesligaspiel im Stadion gewesen und ich sag dir, das war atemberaubend. Ja. Sowas habe ich also selten, ich bin nicht zu oft im Stadion, aber ich habe das beobachtet und dachte so, wow, was für eine Hingabe. Was für eine Hingabe. Wie, da wurde die Mannschaftshymne abgesungen, da wurden die Spieler gefeiert und schenk uns noch ein Tor. Ja, da wurde 90 Minuten lang getrommelt und gepfiffen und geschrien und gesungen und da gab es Chöre, ja, die eine Kurve sang den einen Text, die andere Kurve den anderen Text, ja. Lobpreis in Reinkultur, unglaublich, was da losging. Da gab es Vorsänger, Vortrommler, Vorwedler mit den Fahnen, Vorschreier, hinterher noch eine gepflegte Schlägerei unter Fans und so, ja. Ich sag dir, das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Und in der Kirche sind wir manchmal so, oh, nur nicht zu doll, nur nicht zu laut, nur nicht so intensiv. Das ist gefährlich. Puh, Mann, Mann. Ja, wenn Gott mir was geben will, dann wird er mir das geben. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Man kann Gott ja auch nicht zwingen, was zu tun. Gott wartet darauf, dass wir zu ihm rufen. Er wartet darauf. Man kann Gott nicht zwingen, das stimmt, aber Gott liebt uns als seine Kinder und er möchte uns nichts vorenthalten. Jesus hat doch selber gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel? Das ist eine beziehungsmäßige Aussage. Er sagt, ich bin euer Vater. Und so wie ihr euren Kindern nichts vorenthaltet, werde ich euch erst recht nichts vorenthalten. Niemals. Er wird uns nicht alles geben, was wir wollen. Ja? Auch das ist Liebe, dass wir uns nicht selber vergiften, ruinieren, zerstören mit unseren selbstsüchtigen Wünschen. Das ist auch klar. Aber Gott möchte uns Gutes geben und zwar so, dass deine Wunden geheilt werden. Und zwar so, dass dein Leben aufblüht und dass du in das hineinkommst, was Gott für dein Leben geplant hat. Und ihr Lieben, es ist nicht damit getan, sonntags auf dem Stuhl zu sitzen und zu sagen, mal schauen, was da kommt. Sondern wir sind herausgerufen und aufgerufen, zu Gott zu schreien, wie der blinde Bartimäus und zu sagen, Gott, gib mir, gib mir. Und noch etwas können wir in dieser Begebenheit sehen. Bartimäus bezeichnete Jesus als Sohn Davids. So wird im Alten Testament der kommende Messias bezeichnet. Und ich glaube, dass Bartimäus in dieser Situation, es gibt unterschiedliche Auslegungen dazu, aber ich glaube, dass Bartimäus in dieser Situation eine geistliche Offenbarung darüber hatte, wer Jesus wirklich war. Dass er der Retter Israels war, der Sohn Gottes selbst war. Und dann rief er das Erbarmen Gottes an. Das ist auch so interessant. Das Erbarmen oder die Barmherzigkeit Gottes ist Gottes ureigene Wesensart und bestimmt sein ganzes Handeln. Du findest diesen Begriff mit verschiedenen Worten beschrieben, immer wieder im Alten und im Neuen Testament. Und David beschreibt es im Psalm 85 so, er sagt, du aber, Herr Gott, du bist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Gott, das ist dein Wesen, so bist du. Und als Mose Gott darum bittet, sagt Gott, lass mich doch dein Angesicht sehen. Ja, Mose war Gott so nah und er sagte, alles, was mir jetzt noch fehlt, ist dein Angesicht zu sehen. Ich will dir noch näher kommen. Ich will noch mehr von dir. Ich will einfach, ich will dich sehen, wie du bist. Da sagt Gott zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, wenn er mich sieht. Und das ist klar, ja, wir können Gott nicht mit dieser Hülle irgendwie begegnen. Da macht's puff und wir sind weg. Diese Herrlichkeit, diese Kraft, die können wir nicht ertragen. Und trotzdem begegnet Gott uns und er sagt ihm, hey, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Und jetzt hör zu, der Name des Herrn, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist der Name Gottes, Gnade und Erbarmen. Es ist der Name Gottes, wenn du Gnade und Erbarmen anrufst, dann rufst du Gott an, dann rufst du direkt, auf direktem Wege, diesen Gott an. Und als Bartimäus rief, Jesus, erbarme dich meiner, da rief er nicht nur die Hilfe Gottes an, sondern das Erbarmen und damit Gott selber. Wenn du zu Gott rufst, wenn du den Namen Gottes anrufst, dann rufst du seine Gnade an. Gott, dein Name ist Gnade. Bitte schenke mir Gnade für meine Situation. Gott, dein Name ist Erbarmen. Bitte schenke mir Erbarmen für meine Situation. Du kommst in direkte Berührung mit Gott. Und Gott wird das tun, weil er ein guter Gott und ein liebevoller Vater ist. Und wenn du das tust, wird noch etwas passieren. Vers 48. Viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wenn du dich aufmachst, Gott wirklich zu suchen, wenn du dich aufmachst, zu Gott zu schreien, zu sagen, egal was mit meinem Leben ist, ich will mehr von Gott, ich will mehr von diesem Jesus, ich will mehr von der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, dann werden sich Kritiker und Skeptiker melden und aufmachen und versuchen, dieses Feuer zu löschen. Da kannst du sicher sein. Und sie werden sagen, ja, nun übertreib's mal nicht. Du bist doch ein religiöser Spinner, das ist gefährlich, das wird deinem Leben schaden. Der Feind wird sich aufmachen, er wird versuchen, dich zu bremsen, er wird versuchen, das Feuer zu löschen, dich zu entmutigen und von den Dingen abzubringen, mehr von Gott empfangen zu wollen. Und das ist normal. Und die Reaktion von Bartimäus war, er schrie umso mehr. Er schrie umso mehr, er ließ sich nicht zurückhalten. Lass dich in deinem Verlangen nach mehr von Gott nicht zurückhalten, egal durch wen oder was. Noch nicht mal durch deine eigene Bequemlichkeit und Faulheit. Lass dich nicht zurückhalten. Mach weiter. Ruf zu Gott. Schütte dein Herz vor ihm aus. Ich sage das nicht, um dir Druck zu machen und zu sagen, jetzt musst du dich zusammenreißen. Ja, und wenn nicht, dann trifft dich der Blitz. Naja, jedenfalls, ich sage das, weil Gott darauf wartet. Und weil Gott dir gerne geben will und weil das, all das, das ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken muss und auch nur bewirken kann. Wir können uns nicht zusammenreißen und sagen, jetzt sind wir besonders fromm und jetzt mache ich einen auf super religiös und dann muss Gott mich ja erhören. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und die gibt der Herr uns gerne und er wartet darauf, dass wir sagen, Herr, ich weiß auch nicht wie, aber ich gebe dir mein Herz und ich rufe zu dir und ich schreie zu dir und egal, was es mich kostet, ich will mehr von dir haben. Hilf mir dabei. Bartimäus ließ sich nicht zurückhalten und die Reaktion war, Vers 49, Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Das Rufen Gottes hielt Gott auf seinem Weg an. Das ist der Hammer. Ruft ihn und sie rufen den Blinden und sagten zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Ich glaube, dass Jesus mit Sicherheit schon vorher wusste, was da passieren würde. Er hatte einen prophetischen Geist, er wusste, dass dieser Mann ihm begegnen würde. Er wusste, was der Vater in dieser Situation tun wollte. Und so wie Jesus das Rufen des Bartimäus hört und ihn zu sich rief, so hört Jesus auch dein und mein Rufen. Gott ist nicht taub, er ist nicht schwerhörig. Er sieht dein Verlangen und deinen Wunsch nach mehr von Gott und er reagiert darauf. Und Bartimäus begriff in diesem Augenblick, als Jesus ihn rief, dass die Gnade Gottes ihm in diesem Augenblick erreicht hat. Ich denke mal, Bartimäus wusste, ich bin geheilt. Das ist es jetzt. Ich hab's jetzt. Jesus ruft mich, Gott ruft mich. Das ist es, ich hab's jetzt. Und dieses Rufen, dieses Verlangen, dieser Schrei des Herzens sorgte dafür, dass Jesus auf seinem Weg stehen blieb. Und dein Rufen wird Gott, ich sag's mal so im übertragenen Sinne, anhalten. Dass er auf dich schaut und sagt, okay, ich bin da. Und dann, Und das sehen wir auch an seiner Haltung, an seiner Handlung. Ging das weiter? Bartimäus ließ seinen Mantel, sein Gewand fallen und lief zu Jesus. Auch interessant, ja, wie der Blinde aufspringt und dann zu Jesus geht. Ne? Also vielleicht war er schon in dem Augenblick geheilt und sah Jesus schon. Ich weiß es nicht. Aber er kam, er stand auf, er rannte zu Jesus und er ließ sein Gewand fallen. Und hier ist nochmal ein Punkt, den ich dir heute Morgen noch weitergeben möchte. Das Gewand des Bettlers, das war etwas Besonderes. Das diente als Bekleidung, als Decke. Es durfte dem Armen nicht weggenommen werden von Gesetzes wegen. Und es war aber gleichzeitig auch, ich will es mal so sagen, eine Art stigmatisierendes Zeichen. Wenn da jemand mit so einem Mantel, mit so einem Gewand da saß oder ging, dann wusste man, das ist ein Armer. Das ist jemand, der hat irgendwas, der ist nicht normal oder krank oder was weiß ich. Das war irgendwie allen klar, die das gesehen haben. Und Bartimäus warf dieses Gewand ab als Zeichen, dass seine Situation, sein Leben sich in dem Augenblick verändert hat. Dass er ab diesem Augenblick eben nicht mehr der blinde Bettler war, der da am Straßenrand sitzt, um Almosen betteln muss, dass er kein Ausgestoßener, kein Stigmatisierter war, sondern jemand, der von Gott gerufen, geheilt und freigesetzt worden ist und eine völlig neue Lebensperspektive erhalten hat, so wie viele andere vor und nach ihm, uns eingeschlossen. Und im übertragenen Sinne, ich möchte dir noch eine Frage stellen, im übertragenen Sinne, welches Gewand musst du abwerfen, um mehr von Gott zu empfangen? Welches Gewand hast du um dich gewickelt? Welches Gewand hältst du fest? Benutzt du als Sicherheit, als Schutz, als Panzer? Benutzt du, um Wunden zu bedecken? Benutzt du, um Situationen aus dem Wege zu gehen? Was meine ich damit? Manchmal tragen wir bestimmte Haltungen, Einstellungen wie eine Schutzhülle um uns herum. Und das muss auch sein. Wir können als Menschen bestimmte Dinge nicht anders kompensieren. Wir müssen uns schützen, wenn wir Verletzungen erleben. Wir müssen uns schützen, wenn Menschen uns Dinge antun, mit denen wir nicht klarkommen. Wir müssen uns schützen. Das ist von Gott so eingerichtet. Die Frage ist, wer oder was ist unser Schutz? Weißt du, vielleicht wurdest du von Menschen, ich nehme nur ein Beispiel, vielleicht wurdest du von Menschen schlecht behandelt, verlacht, verletzt, missbraucht. Und irgendwann hast du die Entscheidung getroffen und hast gesagt, das soll mir nicht noch einmal passieren. Das soll mir nicht noch einmal passieren. Und deswegen halte ich Menschen künftig auf Abstand. Deswegen lasse ich keinen mehr an mich ran. Deswegen halte ich Abstand. Und dann kontrollierst du, was du zu wem sagst. Dann kontrollierst du deine Emotionen. Du zeigst keine Emotionen mehr. Wenn du irgendwo verletzt worden bist und jemand hat darüber gelacht oder was weiß ich, dann sagst du, nee, dann zeige ich gar keine Gefühle mehr. Dann kann mir auch nichts mehr passieren. Dann ist das irgendwie neutral. Du lässt dir nicht in die Karten schauen. Du hältst Menschen so auf Abstand. Und die Folge davon ist aber, dass du zwar nicht mehr verletzt wirst, das stimmt, aber dummerweise führt das auch dazu, dass du emotional verarmst und dass du keine wirklich relevanten Beziehungen mehr leben kannst. Du würdest es zwar gerne, aber es funktioniert nicht. Und dann leidest du unter deinen Verletzungen und unter deiner Einsamkeit. Und das ist wie ein Teufelskreis. Da musst du Mittel und Wege suchen, um auch das nicht mehr fühlen zu müssen, dann versuchst du das irgendwie zu betäuben, auszumerzen und dann Teppich zu kehren, totzuschweigen, Dinge werden ins Unterbewusstsein gedrückt und verdrängt und so weiter. Und es ist ein Teufelskreis, aus dem du ohne Hilfe nicht mehr herauskommst. Und solche Mauern bauen sich ja häufig auch unbewusst auf. Ja, das ist ja gar nicht mal, dass man das manchmal so bewusst tut, sondern das sind ja oft Erlebnisse aus unserer Kindheit. Und wie willst du als Kind mit solchen Dingen umgehen? Du musst eine Schutzhülle haben, du musst einen Panzer haben, damit die Verletzung nicht mehr so schmerzt. Und solche Erlebnisse, die führen dann auch oft zu solchen unbewussten Entscheidungen und dann tragen wir unser Leben lang solch eine Sache wie ein Gewand mit uns, um uns, unser Leben lang, um unsere Verletzungen zu verbergen und nicht noch einmal verletzt zu werden. Das ist nur ein Beispiel. Das Problem ist aber, solange wir solch ein Gewand festhalten und tragen, bleiben wir auch in dieser Rolle. So wie Bartimäus, wenn er das nicht losgelassen hätte, dann wäre er immer noch mit diesem stigmatisierenden Mantel, mit diesem Gewand herumgelaufen. Solange wir solch ein Gewand festhalten und tragen, bleiben wir auch in dieser Rolle und nichts kann sich verändern. Aber Jesus ruft dich heraus. Jesus ruft dich heraus. Es ist manchmal ein Prozess. Es braucht manchmal mehr als nur sich dessen bewusst zu sein. Es braucht manchmal Begleitung und so weiter. Aber Jesus sagt zu dir, so wie Bartimäus, komm und lass den Mantel zurück. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Und weißt du, ich habe viele Male in der Seelsorge erlebt, wie das ist, wenn der Heilige Geist Verborgenes und Unbewusstes an die Oberfläche bringt. Wo du denkst, Junge, wo kommt das jetzt her? Ja, wo der Heilige Geist redet, wo er Dinge klar macht und Dinge zeigt und so auf eine liebevolle, heilende Art und Weise. Nicht, wie ich immer sage, so rah, das Pflaster abgerissen, ja, und dann hast du darunter, wer weiß, was für eine Verletzung, ja, sondern auf eine liebevolle, gute Art und Weise. Und es ist faszinierend, das zu sehen. Wenn er Verborgenes, Unbewusstes an die Oberfläche bringt, wenn er Blockaden löst, wenn er Erinnerungen zur Ruhe bringt, wenn er Verletzungen heilt und wenn er Neues über dem Leben von Menschen ausruft und bewirkt. Das ist das Schönste für mich eigentlich immer, wenn ich das bei Menschen sehe. Wenn ich so wie daneben sitze und das beobachte und denke so, preis dem Herrn, wie gut ist der Heilige Geist. Der möchte das tun und bring doch deinen Mantel, dein Gewand, das du zum Schutz trägst zu Gott. Und wenn dir das nicht bewusst ist, wenn du denkst, ah, irgendwas ist da in meinem Leben, irgendwas bremst mich, irgendwas hält mich zurück, irgendwas wickelt mich ein, dann frag den Heiligen Geist und frag ihn. Er wird dir das offenbaren und wird es dir zeigen. Vers 51, und Jesus antwortete und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Und Bartimäus sagte, Herr, ich möchte sehen. Und Jesus sagte zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Jesus wollte noch mal so einen Ausdruck des Glaubens von Bartimäus haben. Er wollte noch einmal hören, was erwartest du von mir? Was möchtest du von mir? Was willst du, dass ich dir gebe? Und er sagte, Herr, ich möchte sehen. Jesus wusste, dass der blind war. Verstehst du? Jesus war nicht irgendwie, hatte nicht eine verspiegelte Sonnenbrille auf und hat es nicht gesehen oder so. Ne? Er wusste, dass der Mann blind war, aber er wollte von ihm hören. Was willst du von mir, Bartimäus? Und so will der Herr auch von dir hören. Was willst du von mir? Was ist deine Erwartung an mich? Was möchtest du? Und die Antwort von Bartimäus war nicht, ach Jesus, segne mich irgendwie. Ach Gott, du weißt ja, was ich brauche. Ne? Was ist das für eine Frage, Jesus? Siehst du, dass ich blind bin? Nein, sondern er sagt, ich brauche Heilung und ich erwarte sie von dir und von niemand anders. Das ist der Zusammenhang. Und so ist es auch bei uns. Sag Gott konkret, um was es in deinem Leben geht. Und nur Jesus kann dein Verlangen in letzter Konsequenz stillen. Nur er hat Antworten auf deine Fragen. Nur er kann Verletzungen wirklich heilen. Nur er kann dein Leben wirklich verändern. Und dieses Wort, was hier mit geheilt übersetzt wird, ist übrigens das griechische Wort sozo. Und das bedeutet noch viel, viel mehr als nur körperliche Heilung. Es bedeutet, errettet zu sein. Es bedeutet, Hilfe zu empfangen. Es bedeutet, heil gemacht zu werden im weitesten Sinne. Nicht nur körperlich, heil in jedem Sinne und hat damit auch eine geistliche Dimension. Und dein Verlangen danach, mehr von Gott zu empfangen, wird mehr von der Kraft Gottes in deinem Leben in Gang setzen. Ganz sicher. Warum? Weil Gott ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade ist. Und weil er dir, seinem Kind, seiner Tochter, seinem Sohn, Gutes geben wird und geben möchte. Amen.